Aus zwei oder drei Zetteln, die Oesai dann beim Doxan, nach dem Doxan einem immer so mal hingeschoben hat. Freiheit ist hier und jetzt zu haben, nicht durch irgendwelche Übungen. Wenn du der Vorstellung folgst, du würdest durch Übungen frei, dann verschiebst du die Erleuchtung auf einen Tag, der nie eintreten wird. In diesem Augenblick bist du frei, nicht als Resultat einer lange Jahre andauernden Praxis. In Wirklichkeit ist es nicht möglich, Begrenzung zu haben. Du bist immer das Ganze. Sitze nicht, um zu erreichen, sondern sitze als Ausdruck deiner wahren Selbstnatur. Etwas erreichen wollen stößt dich in die Zeit, weil es die Zukunft im Auge hat. Ja, erstens, setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr möchtet. Und zweite Vorbemerkung, ich habe neue Hörgeräte und das stimmt. Klingt meine Stimme in mir völlig anders als sonst. Falls ich also zu leise werde, bitte ich um Hinweis. Ja? Kleines Winken oder sowas. Ja, daher habe ich diesen Spruch, sitze als Ausdruck deiner wahren Selbstnatur. Und damit beschäftigt sich ja der Chorgesang des Zen-Meisters Hakuin, den wir immer wieder rezitieren. Ich würde fast sagen, leider nur auf Japanisch. Das ist auch einer der, also der einzige Text, soweit ich weiß, in unseren Rezitationen auf Japanisch. Alle anderen sind entweder Pali oder Sanskrit. Chorgesang des Zen-Meisters Hakuin. Ich möchte den, wie sagt man so, durchgehen, abschnittweise. Die Menschen sind in ihrem tiefsten Wesen Buddha. Es ist wie bei Wasser und Eis. Wie es kein Eis gibt ohne Wasser, so gibt es nicht einen Menschen ohne Buddha-Natur. Im tiefsten Wesen sind die Menschen, bist du Buddha. Das hört man ja von Rinzai auch immer wieder. Du bist Buddha, so wie du bist. Das Einzige, was dir fehlt, ist der Glaube, dass du es bist. Buddha-Natur wird immer so benutzt wie ein Potenzial. Das heißt so, eigentlich bin ich vollständig frei, vollständig erleuchtet. Im tiefsten Wesen, sagt Hakuin. Und das wird dann so interpretiert, eben, ich Nein, eigentlich wird es immer so interpretiert wie ein Potenzial, das sich entwickeln muss. Also das noch nicht ausgereift ist. Das leuchtet einem irgendwie ein, weil man dann natürlich denkt, okay, die ganzen Übungen, die wir hier machen, führen uns auf den Weg, dieses Potenzial auszureifen. Ich denke, das ist aber falsch. Seit ich mich mit Rinzai beschäftige oder versuche, ihn zu kapieren, oder auch Obaku, Rinzais Dharma-Vater, Huangpo, bin ich eher der Auffassung, dass ich, und dann sage ich, okay, du auch, Buddha bin. So wie ich bin. Und zwar mit allem meinen blöden Gedanken, meinen Konzepten, an denen ich hänge, meinen Anhaftungen an allen möglichen, vor allem zum Beispiel an meine Frau, an meinen Körper natürlich auch, an mir selber sogar, dass ich mit all dem Buddha bin. Jetzt. Auch mit aller Unzufriedenheit mit mir selber. Wie kann ich mir das vorstellen? Der Roshi sagt, in diesem Augenblick bist du frei, nicht als Resultat einer lange Jahre andauernden Übungen. In Wirklichkeit ist es nicht möglich, Begrenzungen zu haben. Und Begrenzungen heißt ja, ich fühle mich unvollständig, mir fehlt was, ich muss anders werden. Und er sagt, in Wirklichkeit, in diesem Augenblick bist du frei. Um das irgendwie zu kapieren, hat mir geholfen eben genau die Aussage von Rinzai, wenn er eben sagt, das Einzige, was dir fehlt, ist der Glaube, dass du es bist. Könnte ich mich zu dieser Überzeugung durchringen, dass ich so wie ich bin, vollständig in Ordnung bin, dass mir nichts fehlt. Dass es gar nichts anderes geben kann als das, was im Moment da ist. Ich müsste dazu erstmal frei werden oder mich frei machen von diesem Konzept, Michael. Ist jemand mit bestimmten Eigenschaften, ist eine Person mit bestimmten Eigenschaften, nicht? Ich bin Vater meiner beiden Töchter, ich bin Opa meiner Enkel, ich war mal Physiker, ich bin Zen-Meister, ich bin 1,80 Meter oder 1,79 Meter groß, also alle und ein, wenn ich dran denke, die ganze Vergangenheit, die ich habe, aus der heraus ich mich ja auch irgendwie in meinem Selbstverständnis definiere. Wenn ich von dieser Vorstellung, so jemand bin ich, dann bin ich unfrei, weil dann ist völlig klar, wenn ich mir Eigenschaften, mir als Person Eigenschaften zuschreibe, dann finde ich immer welche, die mir fehlen, ganz klar. Die mich unzufrieden mit mir selber machen. Wir wissen aber, dass der Buddha zumindest behauptet hat, diese Person gibt es gar nicht. Die gibt es gar nicht. Das, was hier sitzt, So wie es hier sitzt, hat keine Vergangenheit und auch keine Zukunft. Sondern das, was hier sitzt und redet, ist in Wahrheit nur ein Ereignis. Ich bin nur ein Ereignis. Ich bin keine Person mit Vergangenheit und Zukunft und Enkeln und sonst irgendwas. Oder Hörgeräten, obwohl ich sie im Moment genieße, weil ich wirklich viel besser höre als vorher. Nee, nicht obwohl. Und ich genieße sie. Das ist viel verlangt, mich wirklich nur als Ereignis anzusehen. Aber ich kann zumindest doch schon mal mir klar machen und dann so in meinem Umgang mit mir selber zum Beispiel mir immer wieder klar machen, in dem Moment, wo ich anfange, mich selbst in irgendeiner Form zu beschreiben, wer oder was bin ich, dass dann eine Alarmglocke klingelt und sagt, komm, glaub nicht dran, das ist nur eine Idee. Das ist nur eine Vorstellung. Alles, oder ich sage es mal andersrum, es gibt nur das, was im Moment gerade da ist. Es gibt nur das, was in diesem Augenblick tatsächlich da ist. Ohne irgendeinen Hintergrund, ohne eine Vergangenheit, aus der heraus ich ja immer dazu neige, mein jetziges Verhalten irgendwie zu erklären, irgendwie in Beziehung zu etwas zu setzen. Das kommt daher. Das kommt, weil mein Vater mich immer getriezt hat. Ich bin ungeduldig, unleidlich, wenn Leute unpünktlich sind. Weil mein Vater hat mir Pünktlichkeit eingeprügelt nachgerade. Ja? Deswegen bin ich selbst eigentlich immer pünktlich. Wenn ich nicht pünktlich sein kann, das macht mir Unbehagen. Weil so gehe ich ja mit mir um. Nicht? Mit anderen ja auch. In Wahrheit gibt es in einem bestimmten Moment, wo ich drohe, unpünktlich zu werden aus irgendeinem Grund, dann ist eben Unbehagen da. Punkt. Ja? In einem nächsten Moment oder eine Stunde später ist jedes Unbehagen weg. Mein Vater ist weg, meine ganze Vergangenheit ist weg. Gibt es nicht. Es gibt nur das, was wirklich im Moment da ist. Ja. Und dieses mich auf meine Vergangenheit beziehen, das heißt auch auf ein Bild von mir, was kann ich nicht, wer bin ich, macht mich doch unglaublich unfrei. Und es macht mich auch nur deswegen unfrei. In Wahrheit ist es so, wie Oisaidan Roshi sagt, in diesem Augenblick bist du frei. Wenn ich aufhören würde, mich als jemandem zu sehen, der dies und jenes kann und anderes nicht kann, der dies und jenes mag und anderes nicht mag, vor diesem und jenem Angst hat, zu diesem und jenem Lust hat oder nicht. In dem Moment bin ich unfrei. Aber in Wahrheit, also weil es ist nur eine Idee. Existiert ja nur im Kopf. In Wahrheit existiert das nicht. Das heißt, wenn ich mir das klar mache, auch wenn ich immer wieder in diesen Irrtum natürlich hineinfalle oder permanent drin bin, aber mir das wenigstens mal erstmal logisch klar mache, ja, dass es in Wahrheit so ist, dass ich diese Vergangenheit nicht habe, dass ich diese Person mit Vergangenheit und Eigenschaften in Wahrheit gar nicht bin. Das kann ich mir logisch zumindest klar machen. dann verstehe ich auch die Aussage, du bist Buddha. Ich bin Buddha. Ich bin vollständig in Ordnung und muss nichts tun. Das ist auch die schöne Aussage von Rinzai. Wer es mal liest, wird sie immer wieder entdecken in unserer Übersetzung. Es gibt nichts zu tun. Das ist doch oberaffengeil. Ich habe mir von Harada Roshi, der macht ja auch wunderbare Kalligrafien, dann eben doch für 50 Euro als Spende natürlich eine Kalligrafie in dieser Größe gekauft, wo auch nur ein Zeichen drauf ist, was man natürlich nicht erkennt oder versteht. Aber auf der Rückseite steht dann, heute nichts zu tun. Das ist oberaffengeil. Guck mir das immer wieder mal an. Ja, ich kann natürlich gut reden als Rentner, ne? Das ist, jetzt komme ich mal wieder zum Chorgesang von Hakuin, nur um mich darauf zu beziehen, das ist ein großer Unterschied. Das ist jetzt ein bisschen Lehrrede, Lehrgespräch mit H. Ein Unterschied zwischen Hinayana und Mahayana. Also zwischen den Urbuddhisten und dem Mahayana und vor allem eben auch dem Zen, was entwickelt worden ist. Ja. Die Aussage, du bist Buddha, wie du bist, ist selbst dem Mahayana nicht verbreitet. Soweit ich das weiß, sind die Zen-Leute eigentlich die einzigen, die das so sehen und so behaupten. Ja. Für alle anderen muss die Buddhaschaft, die Buddha-Natur eben entwickelt werden. Sie ist im Grunde da, das ist ein Einvernehmen im Mahayana als Buddha-Natur, eben als Potenzial, aber sie muss durch Übungen entwickelt werden. So eine Aussage wie von Hoesaidan, in diesem Augenblick bist du frei, findest du bei keinem anderen Buddhisten außer im Zen. Was mit ein Grund ist, dafür ist, dass das Zen von vielen anderen als eigentlich gar nicht Buddhismus bezeichnet wird. Hakuin, wehe den Menschen, die in weiter Ferne suchen und nicht wissen, wie nahe die Wahrheit ist. Sie gleichen denen, die mitten im Wasser stehen und doch nach Wasser schreien. Sie sind Kinder aus reichem Haus, die in Armut und Elend ihren Weg verloren haben. Irrend durchwandern sie alle Welten, verstrickt im Finstern ihrer Unwissenheit. Wie könnten sie je frei werden von Geburt und Tod, wenn sie endlos im Dunkel des Irrtums suchen. Wie man frei wird von Geburt und Tod, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, obwohl ich selbstverständlich weiß. Aber wenn sie endlos im Dunkel des Irrtums suchen, und der Irrtum ist tatsächlich, dass einem ja auch bei uns immer wieder mal von irgendwelchen Leuten verklickert wird, du musst halt diese ganzen Übungen machen, die führen dann zur Befreiung, die führen dann zur Buddhaschaft, Buddha zu sein. Und das halte ich für einen Irrtum. Sie führen nicht zur wirklichen Befreiung. Die wirkliche Befreiung ist genau diese Überzeugung, dass die irgendwie entsteht, ich bin Buddha. Das ist die Befreiung, die große Befreiung. Oder wie Rinzai eben ausdrückt, der Glaube Es fehlt der Glaube, die Überzeugung, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Das ist auf eine Art ja auch irgendwo verständlich, nicht? Denn das ist ja das, was uns dauernd umtreibt und unglücklich macht, dass wir uns nicht für in Ordnung halten. Dass uns was fehlt. Ja. Dass wir nicht in der Lage sind, das habe ich schon vor, ganz bald nach Beginn meiner Zen-Übung irgendwie kapiert, ich bin nicht in der Lage, länger als einige Sekunden, wenn überhaupt, in einem Zustand zu sein, in dem ich den Augenblick, wie er gerade ist, vollständig in Ordnung finde, vollständig zufrieden bin, mich vollständig darin zu Hause fühle. Kaum erlebe ich irgendwas Wunderschönes, es dauert keine Sekunde oder zwei, bis in meinem Kopf der Zweifel anfängt, dass eben doch noch was fehlt. Oder die Angst entsteht, es ist gleich wieder vorbei. Ja. So. Aber mir vorzustellen, ich würde mal ein paar Minuten lang oder vielleicht so eine Stunde oder vielleicht sogar dauernd in einem Zustand sein können, wo ich zutiefst mit dem, was gerade ist, zufrieden bin. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch das so erlebt, der sollte aufstehen und gehen, weil der muss hier nicht mehr herkommen. Also es geht um diese Überzeugung, diesen Glauben an mich selbst. Und der entsteht nicht durch die Übungen, die wir machen. Die Übungen sind Training. Das ist Training unseres Geistes. Einmal die Einsicht, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniere ich? Also immer mehr, immer klarer zu erkennen, und dazu muss die Aufmerksamkeit trainiert werden. Zu erkennen, wie funktioniere ich? Was macht mich eigentlich unglücklich? Was macht mich glücklich? Was hindert mich an diesem und an jenem? Ja? Woraus entstehen die Wünsche? Woraus kommt meine Unzufriedenheit? Das an mir selber zu erkennen, dazu kann mir die Theorie helfen. Die buddhistische Psychologie, die ich ja ausgesprochen gut finde, aber beileibe nicht vollständig. Unsere heutigen Erkenntnisse stehen dem gar nicht nach, unsere westlichen. Die kann ich dazu benutzen, aber das Eigentliche ist, immer wacher, immer klarer werden, um an mir selber, an meinem eigenen Erleben zu bemerken, wie funktioniere ich? Was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich? Und zwar im Sinne des Zen, nicht im Sinne einer Erklärung oder Erläuterung oder sowas, schon gar nicht in Bezug auf Vergangenheit, sondern nur feststellen. Nur feststellen. Keine Erklärung dazu. Nur feststellen. Dazu und nur dazu dient unser ganzes Training. Mit dem Atemzüge zählen, Mantra rezitieren, das heißt den Geist umzugewöhnen und mich langsam, und das ist schon eine Hilfe, über das Koan, die Koan-Übung zum Beispiel, nach und nach in mir selber dieses Anhaften an Wahrheiten und an Konzepten aufzulösen. Nicht? Dazu ist es ja das ganze Koan-Training da. Nicht, weil jedes Koan mich ja vor einer Frage stellt, vor ein Problem, das ich erstmal versuche, mit all meiner Logik, all meinem Intellekt zu lösen. Und wenn ich es richtig mache, richtig heißt in dem Sinne tatsächlich versuche, das da hineinzukommen, bis an den Punkt, dass ich nicht mehr vorwärts und rückwärts und hoch und runter und rechts und links weiß, und dann irgendwo so ein Klick kommt, nee, das muss anders gehen. Mit Logik, mit Verstand, mit Intellekt, mit Konzepten geht das nicht. und dann eine Lösung finden. Ich habe viele Lösungen gefunden, 30% ungefähr, sage ich immer, die mir anerkannt wurden, wo ich auch nicht verstanden habe, wieso eigentlich. Erst so im Nachhinein, viel später. Ganz häufig auch durch eure Lösungen, die ihr immer gibt, wo ich dann kapiert habe, ach, darum geht es eigentlich, das ist es. Ja. Bis man irgendwie dahin kommt, wirklich innerlich all diesen Konzepten und Vorstellungen und Ideen und Logiken nicht zu trauen, nicht zu glauben. Sie führen nicht zu Wahrheiten, sondern nur immer eine Aussage erscheint dann noch logischer als die nächste und dann ist erstmal gut. Dazu dient das Training. Und das macht den Geist offen. Das macht den Geist eben auch offen, weil es dieses Anhaften mehr und mehr auflösen soll, sag ich mal. Das ist der Zweck der Übung. Der Dunkel des Irrtums bei Hakuin, also so verstehe ich das, meint also, wir glauben, wir könnten im Grunde durch unser Training, welches wir ja auch logisch immer wieder aufbessern, nachbessern. Jetzt muss ich mal ein bisschen Härte üben. Jetzt muss ich mich mal etwas mehr da hineinknien. Oder jetzt muss ich mal wieder locker lassen. Oder ich muss jetzt wirklich mal sitzen und nichts tun üben. Oder so. Also nicht mal, wir sind da immer wieder dabei, das, was wir tun, zu hinterfragen und nach unserem Verständnis und unserer Logik immer wieder zu verändern, zu verbessern. Diesen Irrtum, in diesem Dunkel des Irrtums suchen, endlos. Also Klarheit gewinnen, worum geht es eigentlich und was tue ich hier eigentlich? Sazen, wie es der Buddha lehrt, kein Lob kann sein Verdienst erschöpfen. Na gut. Und dann kommt ein Satz, mit dem ich mich auch immer wieder rumschlage. Alle Tugenden, Barmherzigkeit und Sittlichkeit, alle gute Tat, Lobpreisung Buddhas und alle Übungen, alle münden sie hier. Ich habe da meine Zweifel, gar nicht an dieser Aussage vielleicht, sondern meine Zweifel an der Art und Weise, wie wir üben oder wie ganz viel Zen geübt wird von anerkannten großen, kleinen, mittleren Meistern der ersten, zweiten, dritten, vierten Liga oder so. Weil ich viel zu viele kennengelernt oder erlebt habe, Schüler, mich selber auch, die jahrelang wirklich Zen praktizieren, mit großer Ernsthaftigkeit auch, aber mit der Barmherzigkeit und Sittlichkeit irgendwie klappt das nicht immer. Allein schon, wenn ich gucke, auch bei vielen, jetzt schließe ich alle, die hier sitzen, explizit aus, bei vielen, die hier bei uns viele Jahre Zen üben, ja, und ich mir dann, oder wie viele hier viele Jahre Zen üben und dass dann aber unser Zen-Kreis in seinen alltäglichen Bedürfnissen und Erfordernissen, dass nämlich und wie sich die Mitglieder eigentlich hier engagieren sollten, ja, und dann letztlich man feststellt, naja, es sind dann immer 2, 3, 4, die machen das dann, ja, spannend wird wieder sein, wenn wir, ich glaube, im übernächsten Monat, im April oder wann, unsere Jahreshauptversammlung haben und wieder Vorstandsneuwahlen sind. Nicht? Wie da immer die Finger nach oben gehen, wenn es darum geht, hier irgendein Amt zu übernehmen. Also im Grunde, dass unser Verein, und da bleibe ich jetzt bei diesem ganz kleinen Beispiel, es gibt natürlich viel größere, wo man sehen kann, wie eingeschränkt das sein kann, weil selbst bei großen Zen-Meistern in Sachen Tugend und Sittlichkeit und Barmherzigkeit. Aber das hat, so wie unser Verein funktioniert, nicht anders als jeder, was ich weiß, Ruderverein oder Segelverein oder Kaninchenzüchterverein. Nicht anders. Ja. Alle münden sie hier. Das kann ich stehen lassen, wenn man Sazen auf eine Art und Weise übt, vielleicht, die ich noch nicht entdeckt habe. Oder wir eben auch noch nicht entdeckt haben und die ich so eigentlich noch nicht erlebt habe. Doch schon bei einzelnen Personen mit Ausnahmen natürlich, nicht? Klar. Aber es ist kein Automatismus, so wie das hier steht. Nach dem Motto, du übst das Zen hier und dann entsteht Mitgefühl, was ja in anderen Richtungen, buddhistischen Richtungen, allen anderen immer sehr viel mehr betont wird als bei uns. Tugend, Barmherzigkeit, Sittlichkeit, alle gute Tat. Ich glaube, ich mache morgen weiter. Hi.